Herr, lass uns nun zur Ruhe kommen. Lass uns hören, was in der Predigt für uns ein Wort ist, was uns angeht, was uns betrifft. Ich bitte dich auch, dass du jetzt auch Fabian segnest, dass du ihm die rechten Worte gibst, die richtigen Gedanken, dass du durch deinen Heiligen Geist eine Predigt zustande bringst, die für uns alle wertvoll ist. Amen.
Ich freue mich, dass ich heute hier bin und ich muss ehrlich zugeben, es ist für mich eine Reise durch die Zeit. Das ist jetzt ein bisschen gemein, da ist diese Säule und wenn ich so tausche, ihr müsst immer so wechseln, wer zuerst auf den Monitor schaut. Es ist eine Reise durch die Zeit, denn ich habe vor ungefähr 20 Jahren hier in Waldfriede mein Examen als Krankenpfleger gemacht. Und ich verbinde sehr, sehr viel hier mit diesem Ort hier, der Bühne. Ich habe in Berlin, in Waldfriede, meine Bekehrung erlebt. Ich habe in Berlin damit gerungen, ob ich Prediger werden will, ob ich Pastor werden soll. Und ich habe gesagt, es gibt so viele, die das so viel besser machen können als ich. Du kannst fragen, wen du willst, Gott, aber bitte nicht mich. Aber irgendwie habe ich so ein Drängen gespürt. Und es war ein göttliches Zeichen für mich damals, dass das Erste, was ich von mir geben durfte in der Öffentlichkeit, hier auf dieser Bühne war. Das war bei einem... Wie hieß das damals vor 20 Jahren? Das war irgendwie so ein Jugendgottesdienst. Wisst ihr noch, wie das heißt? Das ist schon lange her. Ne? So ist es, genau. Nicht RTL Samstagnacht, sondern... genau. Also von daher, ich bin mit dem Zug hier angekommen. Ich bin mit der U3 Krumme Lanke, Onkels Toms Hütte vorbei, wo ich so oft 3 Jahre lang eingekauft habe und dann wieder hierher in das Wohnheim. Und ich gehe zu dem Pförtner und dann händigt er mir die Schlüssel aus. Und ich durfte das Zimmer beziehen und das war in dem Wohnheim, wo ich eben früher gelebt habe, im ersten Stock, wo jetzt die Sozialstation drinnen ist. Und ich dachte mir, meine Güte. Komme ich jetzt auch in das Bad rein? Ist es immer noch in dem gleichen 70er-Jahre-Flair? Oder ist es renoviert? Es ist zum Glück saniert gewesen. Top, ich bin richtig happy. Also danke schön, dass ich hier sein darf. Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt, dass ich ein Zimmer habe. Und danke, dass ich jetzt mit euch hier sein darf. Mittlerweile, ich bin jetzt nicht mehr in Berlin, wie ihr seht, außer heute. Wo bin ich jetzt oder wo hat mich ein Weg weiter hingeschlagen? Ich habe dann Theologie studiert tatsächlich. Ich bin 15 Jahre Prediger gewesen in Bayern, in Nürnberg, bei der Aibling ganz am Anfang in Nürnberg und in München. Und jetzt bin ich in der Nähe von Darmstadt in Alsbach-Hähnlein und arbeite bei Hope Media, dem Fernsehsender, unserem Fernsehsender, eurem Fernsehsender, wo Adventisten TV machen. Das ist jetzt ganz kurz zu mir. Ich hoffe, das reicht. Aber auf jeden Fall habt ihr den Eindruck, dass mich dieser Ort hier und diese Bühne auch irgendwo ganz besonders berühren und bewegt. Und wenn ich jetzt so in manche Gesichter reinschaue, dann muss ich sagen, ihr seid älter geworden. 20 Jahre älter geworden. Also die Vera kam zu mir, hat gesagt, kann ich dir ein Glas Wasser bringen? Ich bin übrigens die Vera, sage ich, ja, ich weiß. Schwester Vera, oder? Von der Gynäkologie, Station 2. Ja, ich war mal auch da. Und es ist was Besonderes. Es ist echt schön. Also, wenn ich jetzt an euch vorbeilaufe und ihr sagt so, Fabi, eigentlich dein Gesicht kommt uns bekannt vor, du bist halt auch älter geworden, dann sprecht mich gerne an, wenn wir vor 20 Jahren, wenn sich da irgendwie die Wege gekreuzt haben. Ich war vor einer Woche in Tübingen, bei Freunden und die haben ein Bild im Wohnzimmer ausgestellt und dieses Bild ist ein besonderes Bild, weil dieses Bild ein Bild ist, von dem ich fast sagen will, das habt ihr alle irgendwo mal in den Händen gehabt. Und dieses Bild ist ein Bild von einem Ort. Und dieser Ort ist ein Ort, den ihr kennt. Und es ist ein Ort, wo ihr sehr lange wart. Vielleicht weiß jetzt Schwester Vera, wovon ich rede. Da hing ein Ultraschallbild, ein kleines Ultraschallbild. Freunde, die ihr drittes Kind erwarten. Und als ich so darüber nachgedacht habe, über diesen Ort, über dieses kleine Wesen, was dort gerade heranwächst, das warst du. Das warst du mal. Deine Eltern vielleicht hatten irgendwann mal so, nicht so hochauflösend, aber hatten vielleicht mal irgendwann dieses Bild in der Hand von dir. Aber das war der Ort, wo du einfach sein durftest. Wo du einfach versorgt warst. Wo du sicher warst. Da war es kuschelig warm. Da hast du vielleicht die Geräusche wahrgenommen, so dumpf, ein bisschen außerhalb. Aber du hast mit den Stimmen irgendwie schon was anfangen können. Wenn die Mama sich aufgeregt hat, hast du dich auch aufgeregt. Wenn die Mama ruhig war, warst du auch entspannt. Aber es war ein Ort, der sehr sicher war. Ist es nicht verrückt, dass wir gar keine Erinnerungen mehr an diesen Ort haben? Ein Ort, wo wir ein Dreivierteljahr lang waren und wo wir bedingungslos einfach existieren durften, an den können wir uns nicht mehr erinnern. Vielleicht nicht mehr erinnern, vielleicht können wir ihn noch fühlen. Als meine Frau schwanger war mit unserem ersten Kind, kam die Hebamme zu uns. Und dann war ich dabei gesessen, als meine Frau mit der Hebamme im Wohnzimmer saß und sich ausgetauscht hat über Stillen und Rückbildung und Blasentraining. Also alles Themen, die mich nicht interessiert haben eigentlich oder mich nicht betroffen haben. Aber ich bin da geblieben, weil ich ganz viele Fragen hatte an diese Frau. Was kann ich tun? Wie kann ich es interpretieren, wenn mein Kind schreit? Woher weiß ich, was das Kind dann will? Ja, ist es zu kalt? Ist es zu warm? Ist es zu durstig? Ist es zu hungrig? Hat es zu viel gegessen? Hat es zu viel getrunken? Ist die Windel voll? Willst du einen Schnuller? Oder willst du einfach nur gerade in Ruhe gelassen werden oder geschoben werden? Also was? Wie erkenne ich am Schreien des Kindes, was das Kind will? Und sie hat mir einen Tipp gegeben und diesen Tipp fand ich fantastisch und der hat wirklich geholfen. Sie hat gesagt, du musst dein Kind, natürlich wenn es satt ist und die Windel sauber ist, versuche den Ort wiederherzustellen, den dein Kind hatte, als es bei deiner Frau im Mutterleib war. Man nennt es Pucken. Also das heißt, ganz eng das Kind so, ganz warm, ganz eng, es ist gehalten, es ist nicht irgendwo... fliegt durchs Universum, nein, ich bin gehalten und ich bin sicher und es ist warm und es ist friedlich. Und dann halt es auch nah bei dir. Und mir zeigt es etwas, dass wir Menschen, wenn wir geboren werden, Menschen sind, die auf Bindung und auf Nähe angelegt sind. Wer von euch ist von seinen Eltern so viel geliebt worden, dass er mit 14 gesagt hat, wisst ihr was, Mama und Papa? Ihr habt mich so geliebt die ersten 14 Jahre meines Lebens, jetzt brauche ich es nicht mehr. Wer von euch ist so zu Hause geliebt worden, dass er sagen würde, zum Ehepartner, zur Ehepartnerin, wisst ihr was, ich bin so doll geliebt worden von meinen Eltern, ich brauche gar keine Liebe mehr von dir. Ist das nicht verrückt? Also da werden wir geliebt, ja, aber wir können nie genug bekommen davon. Wir brauchen das, wie so ein Elixier. Und ohne dieses geliebt zu sein, können wir nicht existieren. Und wenn dann irgendwann sich in der Ehe mal was verändert, dann sagen wir, oh, du liebst mich nicht mehr so wie früher. Das ist eher das, was wir noch anmerken und nicht sagen, oh, deine Liebe ist aber gewachsen, nimm dich mal zurück, halt dich mal zurück. Nein, für uns ist es ein riesiges Thema, für uns wird das große Thema, du bist nicht mehr so verliebt, wie du in mich warst, als wir zusammengekommen sind. Natürlich, wenn wir groß werden, dann werden wir auch selbstständiger. Wir haben unsere Bereiche, aber die Liebe, dass wir sein dürfen, so wie damals im Bauch der Mutter, das hat nie aufgehört bei uns. Und ich könnte durch die Reihen gehen und die Männer würden wahrscheinlich das so leicht so reinhusten in sich. Die Frauen würden da offener drüber reden. Ja, wir brauchen das. Wir sind eigentlich immer noch Menschen, die sich nach diesem Ort, wo wir sein dürfen, wo wir ganz sein dürfen, Dafür sind wir geschaffen und danach sehnen wir uns. Wenn du links und rechts schaust, sind alle Menschen hier, wenn du nach vorne schaust, das sind Menschen, die sich genau danach sehnen. Ich möchte mit euch eine biblische Geschichte anschauen und einen Mann betrachten, dessen Biografie mir ganz neu begegnet ist und wo diese Frage, wo darf ich sein, wie echt darf ich denn sein, eine ganz, ganz große war. Die steht in 2. Mose Kapitel 3. Da heißt es in 2. Mose Kapitel 3, beziehungsweise 2. Mose Kapitel 2, in Vers 2 bis 4, da ist eine Israelitin in Ägypten und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Alte Geschichte und wir wissen, wie sie weitergeht. Aber ich möchte mit euch den Text ein bisschen mehr bergen, ein bisschen mehr vorholen, weil da werden Dinge beschrieben, die haben mich umkippen lassen, als ich das gelesen habe. Wie würdet ihr Mose beschreiben? Wie würdet ihr seine Kindheit beschreiben? Da ist ein Kind, das auf die Welt kommt, in der Mutter sicher und dann ist es in dieser Welt und die Welt sagt zuerst, du darfst nicht sein. Warum? Weil die Jungs getötet werden in Ägypten. Die Jungs werden in den Nil geschmissen. Das bedeutet, das Kind kommt auf die Welt und die Welt ruft, du darfst nicht sein. Für dich ist hier kein Platz. Du bist gefährlich. Dich wollen wir hier nicht. Und die Mutter, natürlich das Einzige, was sie tun kann, das Einzige Richtige, was sie tun kann, ist verbergen. Jetzt habe ich eine große Quizfrage an euch. Wie verbirgt ihr ein Baby? Also, was macht ihr? Also, stellt euch vor, ihr habt so ein frisches Baby hier auf dem Arm und es schreit. Ach Liebling, nicht so schreien, die Ägypter kommen. Warte, oh, die Soldaten kommen. Moment, ich leg dich unter den Tisch. Jetzt hört dich keiner. Übrigens, es ist ein Trugschluss zu meinen, es waren nur die ägyptischen Soldaten, die Kinder in den Nil geworfen haben. Es waren nicht nur die Soldaten, sondern es heißt, dass der Pharao das ganze Volk damit beauftragt, die ganzen Ägypter damit beauftragt, dass, wenn ein Kind zur Welt kommt, ein männliches Kind, das in den Nil geschmissen wird. Also was machst du denn als Mama, wenn du merkst, dein Kind schreit? Du hältst den Mund zu, wenn du es verbergen willst. Das Schreien, das, wo Mose sein Bedürfnis ausdrücken kann, ist eben nur durch Schreien und nicht durch Entschuldigung, Mama, ich habe Hunger nach Milch. Das ist die einzige Möglichkeit, die Mose hat, um sein Bedürfnis auszudrücken. Und ich meine, natürlich versteht er nicht das Verhalten der Mutter, aber die Mutter hält ihm den Mund zu. Nein. Und dann versucht sie das 3 Monate lang. Halb mal 3 Monate lang immer wieder den Mund des Kindes zu. Und dann sieht sie, ich krieg's nicht hin. Das Kind schreit trotzdem, nein, es ist unmöglich. Die werden schon misstrauisch, dann nehme ich's. Es ist eine gute Idee, das ins Körbchen, in den Nil zu legen. Und habt ihr, also die Bibel schreibt ja nicht die Sachen umsonst so auf, wie sie sie aufschreibt. Habt ihr das mitbekommen, was da steht? Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung auf. Wie nah war Miriam bei Mose? Wie nah war Mose bei Miriam, bei seiner Frau? Wie nah war er bei seiner Mutter? Da wird eine Distanz gezeigt. Mit welchen Glaubenssätzen wächst denn so ein Kind auf? Mit welchen Fragen, mit welchen Überzeugungen fängt ein Mensch an zu denken, der so behandelt wird. Und wir haben oftmals so dann aus den Kinderbibeln so dieses Bild, ja, der Mose, der wird ja dann von der Frau gefunden, von der Tochter des Pharao. Und dann macht sie das Körbchen auf und dann winkt ihr so ein kleines israelisches Kind, quiek, lebendig, entgegen. Der Bibeltext sagt, dass die Tochter des Pharaos hinabging in Vers 5 und am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nils hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge. Das ist ein Lebensschrei. Das ist ein Lebensschrei von Mose. Ja, wo darf ich denn sein? Natürlich noch nicht so ausformuliert, aber was sind denn bisher seine Erfahrungen als Kind? Du darfst eben nicht sein. Die Welt heißt dich nicht willkommen und du verstehst das Verhalten deiner Eltern nicht. Deine Eltern sind eigenartig, sie halten den Mund zu, jetzt geben sie dich weg. Natürlich schreit ein Kind unter solchen Dingen. Wir Erwachsene weinen ja unter unserer Kindheit, wenn wir sie verarbeiten. Wir weinen darüber, dass unsere Mutter, unser Vater uns gesagt hat, wie wenig wert wir sind oder dass wir nur Müll machen oder nur Dreck machen oder dass wir nur, wenn wir Leistung bringen, angenommen sind. Ich meine, es sind die Dinge, die uns im Leben begleiten und die uns nicht so loslassen. Wir empfinden aber als Kinder sehr stark, wenn uns unsere Eltern mit Blicken strafen, wenn wir ihre Akzeptanz erfahren. Und wir geben das, genau das geben wir an unsere Kinder auch übrigens weiter. Dieser weinende Mose ist uns eigentlich sehr, sehr nah. Weil die Frage ist doch immer noch, wo dürfen wir denn echt wirklich sein? Ist es wirklich nur die einzige Stelle dort im Bauch der Mutter, dass wir da sicher waren? Gibt es denn da nicht noch mehr? Gibt es denn nicht doch irgendwo Sicherheit, wo ich wirklich sein darf? Oder muss ich wirklich nur funktionieren und bin dann angenommen? Muss ich wirklich nur leisten und bin dann angenommen? Muss ich die Form halten und dann liebt mich mein Ehepartner oder meine Ehepartnerin? Dieser Mose, der wird durch ein Wunder wieder zu seiner Mutter gebracht und kommt nach dieser Zeit, nachdem er bei seiner leiblichen Mutter war, wieder zurück zur Tochter des Pharao. Und es heißt dann in Vers 10, als das Kind, also Mose, groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharaos und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Habt euch mal überlegt, wie Mose früher hieß? Mose wird den Namen nie wieder hören. Die Frau hier, die Tochter des Pharaos, sie nennt ihn Mose. Aber der Kosenamen von der eigenen Mutter, den hört er nicht mehr. Oder den eigenen, realen Namen, den ihm seine Eltern eigentlich geben wollten, den hört er nicht mehr. Jetzt ist da diese andere Frau und die Frage ist doch im Letzten, wo ist Mose wirklich als Mensch angekommen und wo darf er sein? Und das ist eine Zerrissenheit, in der er lebt und versucht damit umzugehen und mit der er scheinbar in seinem Leben nicht zurechtkommt. Dieser Mose geht nämlich eines Tages und sieht, wie zwei Israeliten sich streiten. Ein Ägypter, ein Aufseher, einen israelitischen Sklaven, so wird die Nummer draus, einen israelitischen Sklaven schlägt. Jetzt hat dieser Mose zwei Rollen. Auf der einen Seite lebt er als Ägypter, auf der anderen Seite lebt er als Israelit. Und jetzt sieht er, wie das ägyptische System, der ägyptische Sklavenhalter, den israelitischen Knecht schlägt. Was macht Mose? Und er muss eine Entscheidung treffen. Mit wem will ich mich verbinden? Wie verstehe ich mich als Mensch? Wer möchte ich sein? Wo möchte ich hingehen? Und es heißt im Text, dass er zu seinen ägyptischen Brüdern geht. Aha, da sagt schon mal der Text, scheinbar fühlt er sich mehr verbunden mit diesem Volk Israel. Und er geht hin und schlägt den Ägypter tot. Und das Einzige, was ihm von seinem Volk entgegengebracht wird, ist, am Tag später, hey, wer hat dich zum Richter gemacht über uns? Und das Ganze, die ganze Nummer kommt vor den Pharao und der Pharao sagt, Mose, dich töte ich. Das heißt, Mose trifft eine Entscheidung. Mose sagt, ich möchte bei meinem Volk sein. Und was sagt sein Volk eigentlich? Ja, Mose, du willst bei uns sein, aber wir wollen nicht, dass du hier bist. Die Welt hier, die israelitische Welt passt nicht für dich. Und es scheint so, als ist es ein Thema, das sich durch Moses Leben komplett hindurchzieht. Als Kind sagt ihm die Welt, du darfst nicht sein. Seine Kindheit, haben wir schon besprochen, ein bisschen länger, äußerst schwierig. Jetzt sagt er, ich treffe eine Entscheidung für mein Volk und das Volk sagt zu ihm, nee, Mose, nicht mit uns. Hier ist kein Platz für dich. Das heißt, Mose hat wirklich nur einen Ausweg, nämlich die Wüste. Er flieht in die Wüste und da heißt es dann in Kapitel 2, Vers 22, und ich finde es so spannend, weil es etwas über einen Menschen aussagt. Mose ist in die Wüste geflohen, hat das Ägyptische hinter sich gelassen, hat sein Volk hinter sich gelassen, lebt jetzt als Schafhirte in der Wüste. Er hat eine Frau gefunden, er hat ein Zuhause gefunden, er hat seine Schafe, die rumlaufen, er hat ja einen Ort, wo er sein kann, wo er sicher sein könnte. Ja? Aber dann wird diese Frau schwanger und jetzt kommen wir ins Vers 22, da heißt es nämlich, in Kapitel 2, Vers 22, die Zippora, die gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Gershom, indem er sagte, ein Fremder bin ich in einem fremden Land geworden. Also, wenn ihr ein Kind habt und ihr habt so euer brandneues Baby im Arm, euer frisch geborenes Baby im Arm, dann habt ihr doch tausend Namen im Kopf schon und dann denkt ihr, was ist eine gute Beschreibung für das Kind? Wie kann ich mich mit dem Kind verbinden? Was ist ein Name, mit dem dieses Kind nicht in deinem Kindergarten und in der Schule gemobbt wird? Was hört sich auf anderen Sprachen gut an? Oder was verbinde ich mit irgendeinem Namen? Und was macht Mose? Er sagt so, er schaut in das Kind, in das Gesicht des Kindes und sagt so, ich bin ein Fremdling. Da ist kein Platz für mich. Da gibt es keinen Raum für mich. Ja, merkt ihr, Mose ist schon ein alter Mann jetzt mittlerweile. Der ist mit 40 Jahren aus Ägypten weggegangen. Mose ist ein alter Mann und das Thema, ich bin ein Fremder, ich darf nirgendwo sein. Da ist kein Platz für mich. Die Welt schreibt mir zu, du darfst nicht sein. Das ist Mose. Als ich das für mich gelesen habe, hat mich das total erschüttert. Dieser Held Mose, den ich eigentlich dachte immer, mei, das ist doch bestimmt so ein richtig gläubiger Patriarch gewesen, beziehungsweise jemand, der das Volk geführt hat. Und hier begegnet mir ein Mann, der echt schwach ist und der Fragen ans Leben hat und der sagt, ich bin eigentlich ein Fremder. Und wisst ihr, es ist schlimm, wenn man sich fremd fühlt in einem Ort oder an einer bestimmten Stelle. Aber es ist noch viel schlimmer, wenn man selber sich fremd wird. Wenn man diesen Aspekt von Nicht-Kennen eigentlich auf sich selber anwenden müsste. Ich habe gesagt, ich bin verheiratet, ich habe zwei Töchter. Und ich muss nicht andersrum. Eine Frau, zwei Kinder, nicht andersrum. Und ich muss sagen, in dieser Familienkonstellation merke ich, wie oft ich mir selbst fremd bin. Das sind nämlich in Momenten, wo meine Kinder oder meine Frau mich herausfordern, ja, oder ich mich irgendwie triggern lasse, ist ja so das Wort, so, man wird so getriggert. Oder wo Dinge angesprochen werden. Und ich dann zwei Wege habe, darauf zu reagieren. Und der zweite Weg, den sage ich zuerst, dass ich mir sagen muss, wow, Fabi, zu dem bist du fähig, das bist du auch, wow, du bist dir echt fremd. Du entdeckst dich gerade selbst wieder. Martin Buber hat mal gesagt, du wirst nur zur Person, wenn du dein Gegenüber hast. Du brauchst es du, um ein Ich zu werden. Das ist genau das. Das bin ich wirklich? So bin ich wirklich? Danke, dass du mir das sagst. Das ist der zweite Weg. Dieser zweite Weg ist aber nur möglich, wenn ich den ersten Weg nicht wähle. Der erste Weg ist nämlich, und das ist so die große Einladung, die wir alle wahrscheinlich kennen, da sagt deine Frau was zu dir oder dein Kind und du sagst so, nee, so ist es nicht. Nee. Weißt du was, ich war müde und ich hatte Kopfschmerzen und so. Ja, aber du, weißt du was, du? Nee, das lasse ich nicht gelten, das Argument. Weil du vor 5 Jahren damals, weißt du noch, bei meiner Schwiegermutter oder als wir da zu Besuch waren, was du da gesagt hast zu mir? Das sind die Dinge, genau, das ist Weg 1, den ich oftmals leider gehe. Ihr kennt den zum Glück nicht, aber ich kenne den sehr, sehr gut, wo ich immer eine Erklärung habe, immer eine Entschuldigung habe. Und wisst ihr was? Ich glaube nicht nur, dass es darum geht, dass ich Recht behalten will, sondern ich glaube im Tiefsten, und das ist viel fundamentaler, dass ich sagen will, oh, ich habe Angst, mich kennenzulernen, dass ich das wirklich bin als Mensch. Und eigentlich müsste ich wie Mose sagen, ey, ich bin ein Fremder. Ich bin ein Fremder. Ich darf einfach nicht so sein. Ich bin ein Fremder. Liebling, tut mir leid, ich bin ein Fremder. Ich bin mir selbst oftmals so fremd. Und in dem Moment, wo Mose das ausdrückt, nicht vielleicht jetzt 1:1 in dem Moment, aber dort, wo er seinen Sohn Gershom benennt, ein paar Verse später begegnet ihm Gott. Und diese Gottesbegegnung ist intensiver als alles andere, was ich in der Bibel bisher gelesen habe. Denn diese Gottesbegegnung ist so fundamental, so fein und so herausfordernd, dass es scheinbar diesen Mose zu einem anderen Menschen macht. Oder es ist der Startpunkt dafür zumindest. Denn Gott begegnet dem Mose in Kapitel 3 und da heißt es in Vers 4 und Vers 5, also er sieht diesen brennenden Dornbusch. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, also Mose tritt jetzt herzu zu diesem brennenden Dornbusch, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Warum möchte Gott, dass Mose seine Füße nackt macht? Warum möchte er, dass Mose seine Schuhe auszieht? Ich glaube, das ist Gottes Art, dem Menschen zu zeigen, dass er nichts Menschengemachtes zwischen ihm und dem Menschen haben möchte. Die Frage, die ja im Raum steht, immer noch, wo darf ich sein? Wo darf ich denn wirklich ankommen? Beantwortet Gott im ersten Akt hier, zieh deine Schuhe aus. Ich möchte, wenn du bei mir bist, dass es unmittelbar ist. Dass da keine Schutzmauer noch um dich drum ist und dass keine Erklärungen und nichts um dich drum ist, sondern ich möchte dir begegnen. Ich möchte ganz begegnen. Und da hat halt eben eine Fußsohle keinen Platz dafür. Da brauche ich deine nackten Füße. Und ich sage euch ehrlich, beim Abendmahl ist es jedes Mal für mich schon so ein Ding. Ich habe kein Problem damit, Leuten die Füße zu waschen. Ich habe ja hier gelernt, ja. Ich habe ganz andere Sachen gewaschen. Die Füße ist das kleinste Problem. Aber ich habe ein Problem damit, meine Füße auszuziehen und jemandem zu zeigen, weil ich nicht die schönsten Füße habe. Und genauso weiß ich, dass ich nicht meinen Charakter jedem so zeigen möchte, wie ich bin, weil ich nicht den schönsten Charakter habe. Und da gibt es halt eben doch so diese, ich hülle es ein und ich habe die Schuhe an und ich zeige mich nach außen schöner, als ich eigentlich bin. Und ich halte die Fassade aufrecht. Und Gott sagt, Mose, zieh die Schuhe aus. Zieh die Schuhe aus, weil ich an dir interessiert bin und nicht an dem Material. Ich bin auch nicht an der Hülle interessiert, die du über deinen Charakter hängst und nicht über deine, ich bin auch nicht erschrocken, wenn du hässliche Füße hast. Ich kenne das. Ich weiß, damit umzugehen. Und Mose zieht die Schuhe aus und es geht weiter. Dieses Gespräch, was sich jetzt entsinnt, ist hochkomplex und hochspannend. Denn Mose stellt Gott Fragen und Gott antwortet auf jede Frage. Jede Frage von Mose beantwortet Gott. In Kapitel 3, Vers 11 fragt Mose, sei ich in Kapitel 2 gerade, in Kapitel 3, Vers 11 sagt Mose, Mose aber antwortet Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Wer bin ich? Erste Frage, wer bin ich? Zweite Frage von Mose ist in Kapitel 13. Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich gesandt und sie mich fragen, was ist dein Name, was soll ich sagen? Die erste Frage von Mose ist, wer bin ich denn? Wer bin ich denn überhaupt? Die zweite Frage von Mose ist, wer bist du denn? Wer bist du denn? Die dritte Frage ist von Mose nicht die Frage, sondern eher ein Thema in Kapitel 4, Vers 1. Da antwortete Mose und sagte, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen? Also wer bin ich? Wer bist du? Man wird mir nicht glauben. Wenn ich Mose hier so zuhöre, dann sehe ich einen Mann, der 80 Jahre alt ist und nicht mit seiner Vergangenheit und mit seiner Kindheit und mit seinem allem Erlebten Frieden geschlossen hat. Die nächste Aussage ist wieder in Kapitel 4, Vers 10. Mose aber antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redgewandter Mann. Ich kann nicht reden. Gott, ich kann nicht reden. Und die letzte Aussage ist in Kapitel 4 immer noch, Vers 13. Er aber erwiderte, ach Herr, sende doch durch wen du willst. Sende, wen du willst. Das ist Moses Leben. Ein 80-jähriger Mann, der die Frage stellt, wer bin ich? Wer bist du? Man wird mir nicht glauben. Ich kann's nicht. Ich krieg's nicht hin. Schick jemand anderen. Wenn ich das so lese, dann ist das so eine Beschreibung von unserem Leben. So ein ehrlicher Bericht über das menschliche, die menschliche Existenz. Und Gott reagiert darauf, was Mose sagt. Und es ist noch mal spannender, wie Gott darauf reagiert. Die erste Frage war, wer bin ich? Kapitel 3 wieder, wir springen zurück, Vers 12, antwortet Gott zu ihm. Da sprach Gott, ich werde ja mit dir sein. Wer bin ich? Und Gott sagt, du bist der, bei dem ich bin. Du bist der, bei dem ich sein werde. Die zweite Frage ist, wer bist du, Gott? Und da ist es dieses ganz bekannte, ich bin der Seiende, ich bin der ich bin. Die Antwort Gottes in Kapitel 3, Vers 14. Ich bin der ich bin, ich bin seiend, ich bin hier. Du fragst mich, wer ich bin, dann bin ich in meiner ganzen Existenz ganz präsent. Also die Antwort Gottes ist auf einen Menschen, der sagt, ja, wer bin ich denn? Sagt Gott zu ihm, ja, du bist der, bei dem ich bin. Und wenn der Mensch fragt, ja, und Gott, wer bist du denn? Ja, ich bin der, der einfach, der existiert, der Seiende. Du fragst ja nach dem Ort, wo du sein darfst, aber ich bin der Seiende. Und die dritte Frage, die Mose stellt, oder die dritte Angst, die Mose ausdrückt, ist so, ja, die werden mir nicht glauben, sagt Gott zu ihm in Kapitel 4, und das lesen wir jetzt nicht, Vers 1 bis 9 gibt ihm nämlich die Zeichen und sagt immer, weißt du was, deine Angst ist, dass man dir nicht glaubt, aber ich bin mit dir in diesen Zeichen. Wenn du diese Zeichen tust, sie werden dir glauben, weil ich mit dabei bin, weil ich mit dir bin, weil ich dich nicht alleine lasse, Mose, ist es angekommen. Aber Mose gibt sich damit noch nicht zufrieden, sondern er sagt dir dann, nein, ich kann doch nicht reden. Und was antwortet Gott darauf? Kapitel 4, Vers 12 sagt Gott zu Mose, geh hin, ich will mit deinem Mund sein. Ich bin sogar mit deinem Mund, Mose. Ich sehe doch deine Wunde. Ich weiß, dass du dich als Fremdling fühlst. Ich weiß, ich habe deine Kindheit gesehen. Ich habe gesehen, was du durchmachen musstest. Ich habe deine Wüstenzeiten gesehen. Ich habe dich wahrgenommen. Aber jetzt, Mose, lass es doch an dich rankommen. Ich bin ein Gott, der mit dir ist. Und ich bin der Ort, wo du wirklich sein darfst. Und zwar ganz sein darfst. Und nicht nur so ein bisschen, sondern du darfst ganz sein. Und zwar unmittelbar. Zieh deine Schuhe aus. Zieh sie auch bitte nicht wieder an. Und die letzte Frage, die dann Mose ihm stellt, oder die letzte Aussage ist, schick jemanden anderen. Da sagt dann Gott zu ihm, ich werde den Aaron schicken, und in Vers 15, dann sollst du zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen, und ich will mit deinem Mund und mit seinem, also Aarons Mund, sein. Also 5 Fragen, 5 Ängste von Mose, die er ausdrückt, und 5-mal antwortet Gott damit, ich bin sowas von da, Mose. Ich bin sowas von bei dir. Und zwar, ich bin auch ganz unmittelbar bei dir. Seist du bitte auch, Mose. Und das, glaube ich, ist der Startschuss mit 80 Jahren für einen veränderten Mann. Denn als Mose zurückkommt nach Ägypten mit diesem Seienden, kommt er nach Ägypten zurück, und das erste Mal, als er in Ägypten Unrecht sah, hat er getötet als junger Mann. Das zweite Mal kommt er nach Ägypten. Natürlich, es kommen Plagen, die sind schrecklich. Aber Mose hat etwas gelernt. Mose fängt an zu beten für den Pharao. Mose, der jetzt weiß, wer mit ihm ist, kann für den Pharao bitten. Was ist das für ein hohes Niveau von geistlichem Denken? Ich stelle mir vor, ich würde nach Ägypten kommen, nachdem die mir all das angetan haben und meinem Volk. Und jetzt habe ich die Superkraft in meinen Fingerspitzen, und ich muss nur anfassen und die Pest kommt und die Kühe fallen um und der Pharao kriegt Frösche in den Mund oder was auch immer. Wisst ihr, was ich machen würde? Boah, das wäre ein fantastischer Tag für mich, nicht für die Ägypter. Und Mose macht es nicht. Er geht nicht zum Pharao und legt die Hand auf die Stirn und er kriegt einen Elektroschlag und er fällt tot um. Mose spricht. Und als dann diese Plage kommt und der Pharao sagt, wow, bitte bete für mich, dass die Plage aufhört, geh in Fürsprache für mich, macht er es. Und er macht es sogar ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal. Der Mose hat seine Lektion gelernt, oder? Aber nicht, weil Gott mit der moralischen Keule kam und sagt, ey Mose, du musst dich so und so verhalten, wie ich es dir gebiete, sonst gibt es richtig Ärger, sondern weil Mose einem Gott begegnet ist an dem Ort, der gesagt hat, ich bejahe dich. Mose, ich bejahe dich. Ich bin der Ort, wo du sein darfst, und es ist gut, dass du bist. Der Mensch kommt erst in sein Potenzial, wenn er wirklich weiß, dass er geliebt ist. Wenn du die beste Ehefrau haben möchtest, wenn du den besten Ehemann haben möchtest, dann lieb sie, dann lieb ihn. Nur Liebe bringt Menschen ins Potenzial, weil wir genau diese große Wunde haben. Ja, im Mutterleib durften wir sein, und diesen Ort, den finden wir nicht mehr, und wir suchen und suchen und suchen ihn, bis wir ihn irgendwann hoffentlich finden. Und Gott sagt, genau dieser Ort bin ich. Ich möchte abschließen mit einem kurzen Zitat eines alten Mystikers und Kirchenlehrers, Bernhard von Clairvaux. Er sagte, in seinem ersten Werk gab er mir mich selbst.
Also er spricht von Gott und sich. In seinem ersten Werk gab er mir mich selbst. Im zweiten sich. Und indem er sich mir gab, gab er mich selbst mir zurück. Mit anderen Worten ausgedrückt, Gott hat den Menschen ins Sein gerufen und hat sein Sein aufgegeben, damit der Mensch wieder sein darf. Das ist das beste Beispiel hier an Mose. Und deswegen reden wir hier gerade. Überhaupt als Menschen, als Christen. Die Hebamme hatte übrigens recht. Als ich mein Kind gepuckt habe, die Lorena, meine ältere Tochter, ist sie wirklich ruhig geworden. Sie ist still geworden. So als hätte sie das Gespür gehabt, hier darf ich wirklich sein. Hier darf ich sein. Und ich wünsche dir, dass du auch weißt, dass du einen Gott hast, der dich bejaht und der sagt, es ist gut, dass du bist. Amen.